Also heute mal ein ganz anderes Thema. Ich rede mit Markus über seine Arbeit im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe und ganz allgemein über seine Arbeit. Zur zeitlichen Einordnung. Aufgenommen haben wir das am Sonntag, dem 25.07. Das Ganze ist also auf dem Stand von Sonntag, den 25.07. Das ist so ungefähr anderthalb Wochen nach der Katastrophe. Nach dem katastrophalen Starkregen.
Röttcast.
Jo. Willkommen beim Röttcast. Heute mal mit was ganz anderem. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, wie ich einsteigen soll. Es ist eigentlich unterm Strich, lief es so, dass Markus, den wir ja schon auch öfters hier gehört haben und auch bei anderen Podcasts, Flutkatastrophe. Thema ist halt Flutkatastrophe. Und am besten sagt euch auch Markus, warum.
Ja, hi.
Ich übergebe jetzt direkt. Das Spiel hört, meine Stimme ist im Arsch. Ich kann heute eh nicht so viel reden. Also ist heute Markus dem seine Sendung. Am besten erzählst du mal direkt, was du machst und dann direkt Übergang, worum es heute eigentlich, um welche Richtung das heute geht.
Ich glaube, in der Thematik sind wir vielleicht sogar ein bisschen, ich würde es fast als Film bezeichnen. Ich glaube, ich erlebe gerade einen leicht traumatischen Film. Ich bin Geschäftsführer von einer Sanierungsfirma. Wir bearbeiten Wasserschäden, sind ein Wasserschadennotdienst, machen Schimmelbeseitigung. Ich habe es eine kleine Firma, ich habe 4 Mitarbeiter, ich bin der Geschäftsführer und ich habe noch einen Onkel, der das Ganze damals gegründet hat und mir noch zur Seite steht. Ja, wie man sich natürlich jetzt vorstellen kann, letzten Mittwoch ging die Katastrophe los. Wir selbst werden von der Situation komplett überrumpelt. Also ich sag's so, ich stand letzten Mittwoch selbst noch knietief im Wasser und habe gepumpt und habe neben dem Haus einen Sturzbach runterkommen sehen von einem Feld. Und habe noch Scherzchen gemacht von wegen, oh, da kriegen wir gleich nächsten Tag aber ein paar Anrufe wegen Überflut in Kellern.
Also bei euch im Haus jetzt?
Nee, nicht in unserem Haus. Also ich bin am Mittwochnachmittag schon zum ersten Notdienst rausgefahren um 17 Uhr. Wir sind über überflutete Straßen gefahren. Wir sind durch 70 Zentimeter Wasser auf der Autobahn gefahren. Also wir haben das selbst noch alles gar nicht abschätzen können. Ja, natürlich, wir sind ein Notdienst. Das steht auf unserer Website. Wie gesagt, eine kleine Firma. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Hotline oder sonst was, sondern den Notdienst, das ist mein eigenes Handy. Ja, und ab Donnerstagmorgen liefen bei uns die Telefone rund. In einer derartigen Masse, dass wir einfach selbst gar nicht mehr wissen, wo, wie, was. Und arbeiten momentan seit 10 Tagen eigentlich durch. 10, 12, 16 Stunden täglich. Sei es Schäden aufzunehmen, sei es irgendwo Trocknungsgeräte hinzufahren, Sanierungskonzepte zu erstellen. Ich arbeite normalerweise hauptsächlich für eine Versicherung. Da tut der Name jetzt auch nicht zur Sache. Diese Versicherung hat auch gebeten, nach den ersten paar Tagen, die wissen auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist die Versicherung. Und ich wurde nach ein paar Tagen gebeten, diesen Mittwoch eine Tour nach Ahrweiler, Sinzig, Bad Münstereifel mit zu unternehmen, um ein paar Objekte einzuschätzen und Sanierungskonzepte zu erstellen und sich halt generell überhaupt mal einen Blick der Lage zu machen. Ja, die Tage entwickeln sich momentan immer ein bisschen katastrophaler. Tura hat mich darauf angesprochen. Ich habe gelegentlich immer mal wieder ein bisschen auf Twitter und auf WhatsApp und sonst wie meinen Frust hinausgeblasen. Und was ich inzwischen erlebe, ist jenseits jeglichen, was ich noch verstehen kann. Was mich momentan eigentlich am meisten aufregt, sind, dass ich von Menschen angerufen werde. Die rufen mich nachts um 23:30 an und fangen an, mich zu fragen. Eine Frage zu ihrem Bodenaufbau, wo ich den Leuten erstmal sage, Leute, es ist 23:30 nachts. Versteht ihr, dass ich im Notdienst bin und momentan auch irgendwann mal schlafen muss? Dann erzählt mir ein armer, junger Kerl, 17 Jahre alt, er würde jetzt schon seit Tagen versuchen, jede Firma anzurufen, die sie irgendwie nur kennen und rausfinden können online, ja, was sie denn machen könnten, wo sie Hilfe bekämen. Dabei wird mir dann gesagt, dass momentan die erste Frage ist am Telefon, haben sie den Versicherungsschutz? Falls nicht, dann wird aufgelegt. Das macht mich ein bisschen sprachlos. Ich denke mal, Ture, wirst du auch ein bisschen Natürlich, wir sind alle von dieser Masse überlastet, aber das ist das Einzige, was wir momentan tun können. Ich kann den Leuten Tipps geben, wie sie irgendwie ihren Schaden eingrenzen können, Schimmel vorbeugen können, notfalls selbst schon mal irgendwie Maßnahmen einleiten. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich den Leuten im Prinzip erkläre, wie sie eine Trocknung aufbauen müssen, falls sie denn irgendwann mal irgendwie Trocknungsgeräte oder so bekämen. Ja, ich weiß nicht, wie das andere Leute sehen. Natürlich, klar, dieses ganze Elend und Leid und sonst wie nimmt einen wahnsinnig mit. Die Telefone laufen momentan alle nur noch auf mich, damit meine Mitarbeiter irgendwie in Ruhe ihre Arbeit erledigen können und nicht tagsüber alle halbe Stunde, alle paar Minuten teilweise, je nachdem halt, wie das Aufkommen der Anrufe ist, irgendwie mit Leuten reden müssen. Ja, aber ich höre inzwischen halt immer öfter, dass die Leute gerade abgewiesen werden. Und ja, ich habe da so eine gewisse Einstellung. Es macht mich selbst persönlich fertig. Ich habe schon Psychologenstunden hinter mir dafür. Ich werde auch wohl weiterhin in psychologischer Betreuung erstmal bleiben, um dieses Trauma bewältigen zu können. Ich habe auch schon mitbekommen, dass es eine große Versicherung schon ein Programm aufgesetzt hat für eine psychologische Nachbetreuung für die Schadensanierer, für die Sachbearbeiter. Ja, was soll man dazu sagen? Wie gesagt, es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass ich mir selbst sage, ich möchte versuchen, wenigstens mit jedem Menschen, der irgendwo Hilfe suchend an mich rankommt, ein paar Minuten zu sprechen und die Leute ein bisschen aufzubauen, denen ein bisschen Hilfe an die Hand zu geben. Ich verdiene mein Geld mit dem Leid anderer Menschen und das ist sicherlich nichts Schönes. Wenn es allen gut geht, dann geht es mir finanziell schlecht.
Wobei das
Das
normalerweise ja anders ist. Also normalerweise, das heißt Leid anderer Menschen, was jetzt ist ja Katastrophe. Das ist ja, die Katastrophe ist ja nicht vorbei, die findet immer noch statt. Aber normalerweise hast du halt Leute, die, was weiß ich, einen Rohrbruch haben, die Schimmel entdeckt haben, also so.
Natürlich, also es ist immer noch so, also der kleine Rohrbruch, der passiert und das ist halt nun das sage ich mal, das Pech der Leute. Daran verdiene ich normalerweise mein Geld. Wer versichert ist, hat dann Glück und alles ist gut und hat nur ein bisschen Ärger und Maschinen bei sich stehen. Aber schlussendlich halt irgendwo, ich verdiene mein Geld daran. Momentan, ich werde für die nächsten Jahre eine grandiose Kohle im Prinzip. Also meine Auftragsbücher sind voll auf Jahre. Ich sage den Leuten momentan, ich kann sie nur noch auf Wartelisten nehmen. Ich habe sicherlich eine Mappe mit mehreren hundert, die da hängen. Und halt nun, wie gesagt, ich verdiene mein Geld zwar mit dem Leid, aber irgendwo, dann muss ich doch wenigstens parallel versuchen, den Leuten auch so weit damit zu helfen, weil dafür bin ich der Fachmann. Ich kann den Leuten sagen, was sie tun können. Das ist eine komische Situation auf jeden Fall. Wir hätten alle nie gedacht, dass wir mal in so einer Situation stehen. Ich habe schon gestandene Manager erlebt, die hier in Köln mehrere hundert Immobilien betreuen, die normalerweise die größten sind, wie im Januar Auftritt, wie sie einen rund laufen lassen. Ja, wenn die Leute jetzt anrufen, sie haben ein Problem privat bei sich zu Hause, sage ich, ja, sie kommen jetzt wenigstens auf die Liste der Hausverwaltung. Das ist die vorletzte Liste vor den Freien. Ich erkläre den Leuten dann auch, ich habe jetzt eine Liste mit Priorität, das sind pflegebedürftige Menschen, die an mich herangetragen wurden. Das sind Sachen, wo Sachverständige, mit denen wir lange zusammenarbeiten, uns gebeten haben, dass wir das irgendwie vorziehen. Weil ja klar, wir müssen uns momentan jetzt auch schauen, wie wir uns die Leute gegen, also wie wir uns gegenseitig in der Branche unterstützen, damit wir später dann natürlich auch groß den Angriff machen können. Sag mal, ein Sachverständiger, ein Agenturbetreuer, ein Makler, wie auch immer, dem ich jetzt natürlich vorrangig geholfen habe, weiß ich hintenrum auch, dass ich weniger Probleme habe, meine Arbeiten später irgendwo auf andere Sachen durchzuziehen. Also ich bin inzwischen mit vielen Schadensregulierern per Du. Nach dieser Tour am Mittwoch war das eigentlich relativ obsolet, dass man sich jetzt noch mit Herr und sonst wie anspricht, sondern seitdem ist das, wir haben unsere Privatnummern untereinander ausgetauscht, weil das sind gestandene Männer, die haben die Hochwasser in der Elbe und Leipzig, Dresden mitgemacht und Oder Hochwasser. An die Menschen halte ich mich jetzt, weil die können mir wenigstens noch ein bisschen Halt geben, auch in der Hinsicht, das kann man alles noch packen. Ich weiß jetzt, wenn ich jetzt ein Problem habe, kann ich natürlich jetzt einen Sachverständigen kurz anrufen und fragen, du, Name XY, kannst du mir mal ganz kurz was sagen? Ich schicke dir mal kurz ein WhatsApp-Bild rüber. Das ist natürlich jetzt gerade in der Situation viel wert, wo man halt auch wirklich vor Ort mal ganz schnell viel beurteilen muss, um zu sagen, muss hier ein Boden rausgerissen werden oder nicht? Kann hier desinfiziert werden oder ist das kontaminiert? Solche Sachen halt. Ja, ich hatte gerade noch irgendwas, was ich eigentlich sagen wollte.
Richtig rausgerissen.
Nee, das ist, nee, nein, nein, nein. Ja, es ist aktuell halt so, wir fahren unsere Kunden an, genau. Ich war eigentlich bei den Listen. Also ich habe momentan, wie gesagt, eine Prioritätsliste. Ich habe eine Liste mit Versicherungsagenturen, für die wir lange zusammenarbeiten. Dann kommt die dritte Liste mit Handwerkern, mit Malern, sonst was, wo die an mich herangetragen wurden, wo mal unser Maler, mit dem wir zusammenarbeiten, sagt, ja, meine Nichte ist auch abgesoffen, könnt ihr nicht auch bei der noch? Okay, gut, nehmen wir mit auf. Schauen wir, dass wir in der Bearbeitung sind. Wir sind aktuell an einem Stand, wenn wir einen Schaden aufnehmen, beziehungsweise wenn mich Leute anrufen, sage ich, wenn sie mit einem Rückruf von mir rechnen, dann wird das nicht innerhalb der nächsten 4, 6 Monate sein. Man sieht in den Nachrichten auch immer nur diese großen Geschichten in Erftstadt und Ahrweiler und Bad Münstereifel und wie auch immer, wo ganze Straßenzüge abgebrochen sind. Aber das große Leid, das große Elend ist auf der breiten Masse. In Köln diese, wer sich da mal ein bisschen näher beschäftigen will, soll mal Kölner Stadtanzeiger die Webseite aufrufen. Da kommen jetzt langsam, langsam nach und nach die Meldungen über die restlichen Sachen rein, die nicht, also es sind nicht mehr alle nur noch auf Erftstadt am gucken, sondern in Dünnwald ist auch ein Bach über die Ufer getreten und hat ganze Häuser mit Schlamm gefüllt und das Bächlein ist, da reden wir von einem 10 Zentimeter Bächlein. Der Umfang ist unglaublich, der ist nicht mehr vorstellbar, wie viele Menschen betroffen sind. Wir kennen Starkregenereignisse. Als ich in der Branche angefangen habe, wurde sich noch erzählt, wie, ach, 2012, da hat es damals in Lohmar Starkregen gegeben, da wurden die Geräte aus dem LKW raus vermietet. Ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es nicht mal mehr Geräte gibt zum Vermieten. In den letzten Jahren ist das immer, immer häufiger, der Klimawandel. Also wir sehen das in der ersten Reihe, in der ersten Front. Es passiert immer häufiger, es kommt immer, immer regelmäßiger dazu.
Ja, momentan haben wir einfach entweder Dürre, wir haben seit 3 Jahren oder 4 Jahren fast durchgehende Dürre oder sowas. Also so dazwischen ist vollkommen weg.
Genau, und das wirklich Katastrophale ist jetzt auch, wir in der Sanierungsbranche sind eigentlich jetzt schon seit 6 Wochen am Limit. Ich habe Anfang Juni einen kleinen Urlaub gemacht. Oder letzte Maiwoche, erste Juniwoche, so in dem Bereich, habe ich einen Urlaub gemacht und kam dann wieder und dann kam ich schon wieder und bei uns war eigentlich das Auftragsbuch voll, weil es gab ein Starkregenereignis in, ich weiß nicht mehr, was es damals war, ob es Hürth war oder Frechen. In den letzten Wochen haben wir immer punktuelle einzelne Starkregenereignisse gehabt. Wir haben Chorweiler, gab es mal was, also egal wo, immer wieder einzeln. Und zwar in einem dermaßen Umfang, dass wir das 3- bis 4-fache an Schadenaufnahmen und an Schäden pro Woche aufgenommen haben. Im Jahr 2020 haben wir insgesamt 200 Sachen bearbeitet. Das sind Pi mal Daumen 4 Stück in der Woche. Wir fahren seit 6 Wochen etwa 14 bis 16 in der Woche. Also kann man sich vorstellen, wie momentan auch unsere Kapazitäten eigentlich noch sind. Die sind da praktisch nicht mehr vorhanden. Und jetzt kommt dieses noch oben drauf, wo wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie wir arbeiten sollen und wie das noch weitergehen soll. Ja, es ist ein hart, hart. Ich würde euch auch gern sagen, wo man hin spenden muss und was man da machen kann. Ich bitte alle bloß nicht nach Ahrweiler und Erftstadt und so zu fahren, um dort zu helfen. Aktuell, ihr habt es mitbekommen, die Landesregierung bittet auch darum, dass nicht mehr in diese Region gefahren wird. Es sind zu viele Menschen. Es stehen da zu viele Menschen rum. Im Prinzip, wenn der gröbste Schlamm sonst wie raus ist, dann kann man so als Helfer auch nichts mehr groß machen. Was jetzt fehlt, sind die Kapazitäten für die Sanierungsfirmen, um zu sorgen, halt, dass nun Estrich-Dämmschichten getrocknet werden können, um zu sorgen, dass die Wände abtrocknen können. Wir rechnen für normalerweise bei einem normalen Wasserschaden, ich sag mal sowas wie einem geplatzten Schlauch von der Waschmaschine oder in der Richtung, eine Trocknungszeit von 3 Wochen. Aktuell bei diesen bei diesen katastrophalen Sachen, wo die ganzen Keller abgesoffen sind, auf 1,80 Meter, 2 Meter Höhe, eventuell teilweise noch das Erdgeschoss mit betroffen ist, dann rechnen wir mal von Trocknungszeiten wahrscheinlich 5, 6 Wochen. Zusätzlich, dass wir die Leute jetzt kapazitätsbedingt auch, ich sage jetzt nicht alleine stehen lassen müssen mit der Wiederherstellung. Ich werde da auch versuchen, wenn wir irgendwann mal dazu kommen, zu tun, was wir können. Aber meine Leute, die sonst normalerweise die Malerarbeiten machen oder neuen Boden verlegen, dafür habe ich keine Kapazitäten mehr frei. Wir kommen momentan in Gebäude rein und sagen, okay, das ist zu machen, Tapeten müssen raus, hier, keine Ahnung, Regips muss raus, die Fliesen müssen schon abgeschlagen werden. Bevor das nicht geschehen ist, können wir hier nicht anfangen. Also
Also
bitte,
ihr macht Notversorgung gerade.
wir machen Notversorgung, also wir, was heißt Notversorgung? Wir achten darauf, dass wir weiterhin unsere Sanierung ordnungsgemäß durchführen. Es ist ja auch von dem, was wir gewährleisten müssen, was wir garantieren müssen. Wir bleiben momentan noch relativ, oder wir nicht nur momentan, wir bleiben strikt an unserer Arbeitsweise. Ich erlebe viele andere Firmen, die naja, jetzt halt auf die Schnelle aufbauen. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viele schwarze Schafe da noch in der Branche dann auftauchen werden, wie viele da jetzt momentan das große Geld wittern. Wir bleiben weiterhin bei dem klassischen Verfahren, dass wir den Schaden besichtigen, ein Angebot schreiben und das Angebot zuschicken und dann auch damit beauftragt werden, allein von der Tatsache, falls die Versicherung doch nicht zahlt. Ich bin kein Versicherungsfachmann, so ich kann die Leute immer nur fragen, haben sie eine Versicherung, soll ich das an die Versicherung auch weiterschicken oder nicht? Aber dass die Leute halt auch wissen, was auf sie zukommt. Auch die ganzen Leute, die keine Versicherung haben. Ich kann nicht verantworten, dass wir dort Sachen einfach aufbauen und die Leute nicht mal wissen, was am Schluss an Kosten auf sie zukommt.
Das habe ich dich auch per WhatsApp schon gefragt. Das kann das sein, dass die Leute dann einfach, also wir wissen ja, dass jetzt Nothilfe kommt, aber wie viel jetzt am Ende pro Person auch nicht so genau und so. Und die Versicherung, aber ist das dann jemand am Ende sagt quasi, das Haus unbewohnbar ist plus ein Berg an Schulden, der sich daraus entwickelt hat?
Ja, also wie die Nothilfe irgendwo ankommt, weiß ich leider auch gar nicht mehr. Also ich hatte vorhin von einem jungen Mann erzählt, der mich nachts um 11:30 angerufen hat. Das war in der Nacht von Freitag auf Samstag. Gestern war ich in Erftstadt in der Nähe und ich hatte dann noch nachts gesagt, okay, komm, ich komme mal kurz bei euch vorbeigefahren. Ich schau mir das mal an, um euch wenigstens ein paar Tipps an die Hand zu geben. Die haben gestern schon großräumig, als ich dort ankam, den Boden rausgerissen, den ganzen Estrich rausgeholt, weil da waren sie im Prinzip jetzt auf der richtigen Spur. Ich persönlich hätte ihnen das jetzt auch nicht erstmal nicht empfohlen, weil im Prinzip die Kosten, die sie jetzt verursachen, mit neuen Boden einbringen, wieder alles tapezieren, sonst was, sagen wir, liegen wir irgendwo bei 7.000 bis 10.000 Euro. Eine Trocknung mit anschließender Sanierung hätten wir bei vielleicht 2.500, 3.000 Euro gelegen. Aber es ist keine Trocknung in Aussicht. Ich hätte denen gern zugesagt, Leute, okay, wartet ab, in 6 Wochen oder sonst wie komme ich zu euch und dann können wir auch das hier angreifen, aber ich kann es niemandem so sagen. Erstmal müssen wir das bearbeiten, was wir erstmal überhaupt noch vorliegen haben aufgrund der letzten Wochen. Nach und nach werden jetzt erstmal Kapazitäten wieder frei und ich arbeite teilweise also wir bauen irgendwo eine Trocknung auf und dann kommen die Menschen zu uns, können Sie bitte auch bei meinem Nachbarn gucken. Okay, gehen wir auch noch zum Nachbarn. Prinzipiell abweisen tun wir niemanden. Dann gehen wir auch zum Nachbarn, schauen das an. Ich habe jetzt mehrere Ortschaften, wo ich jeweils eine Trocknung habe, wo ich im Prinzip jetzt so halbwegs abgesprochen habe, wenn das eine Haus trocken ist, dann kommen wir hin und bewegen die Geräte ein Haus nach links. Ja, vielleicht wird es in 6 Wochen und das dritte Haus ist dann vielleicht erst in 12 Wochen dran zum Trocknen. Wir reden hier von 3 Monaten. 3 Monate ein feuchter Keller, ein nasser Keller mit Wasserschaden, aber okay, die Menschen sind glücklich, die haben was in Aussicht. Was will man da machen? Und aktuell kommen immer noch Sachen dazu. Also ich wurde von einer Agentur gebeten, auch dort einen Schaden aufzunehmen. Es wäre ihnen sehr wichtig. Ja, ein 70-jähriger Mann hat letzte Woche seine Frau beerdigt. Und ja, auf der Beerdigung hat er ein Video bekommen auf sein Handy, wie sein Haus überflutet wird. Was will man da machen? Da kann ich auch, also wenn ich sowas höre, war mir klar, okay, wir schauen jetzt, dass wir alle Kapazitäten irgendwo noch rumbekommen, dass bei dem was passiert. Der Herr sitzt jetzt seit letzten Mittwoch im ersten Stock und hat ein Schlafzimmer und ein Badezimmer nebendran. Und er erzählte mir freudig, als ich das erste Mal mit ihm telefoniert hatte, das war letzten Dienstag, letzten Mittwoch. Er erzählte mir freudig, er wäre jetzt gestern Abend ein Schnitzel essen gewesen mit Jägersoße und Pommes. Das war für ihn das Größte jetzt seit einer Woche im puren Chaos. Klar. Und wahnsinnig verstörend ist, man fährt 2 Minuten weiter von Ortschaften, wo man nur noch abgesoffene Häuser sieht und vollgeschwemmte Keller, vollgeschwemmte Erdgeschosse und ja, 2 Minuten weiter und man steht vor einem Supermarkt, der hat offen und nebendran ist ein Café und da sitzen Menschen. Also auch in den ganzen Noteinsätzen, die ich in der letzten Woche noch gefahren bin. Ich bin teilweise nachts noch bis um 11, 12 Uhr irgendwo hingefahren und habe Pumpen irgendwo noch hingebracht, die hier nicht mehr be benötigt wurden. Und das sind alles Sachen, die kann man auch nicht mehr berechnen. Also was wir machen ist momentan, wir machen das nicht aus Spaß und Freude, sondern um Menschen irgendwo Wohnraum wieder zu ermöglichen, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht irgendwie erkranken an Schimmel leiden, sonst was. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn man Wochen, Monate lang irgendwo in einer feuchten Wohnung sitzt. Da müssen wir nicht drüber reden. Das weiß jeder, dass das nicht gesund sein kann. Und ich muss jetzt wissen, im Prinzip momentan in der Situation, auf wen ich setzen kann und wen nicht. Meine Mitarbeiter, da bin ich nur hingegangen. Ich habe gesagt, Leute, ihr wisst doch, dass jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich auch teilweise samstags gearbeitet werden muss, je nachdem, wie es anfällt und nötig ist. Und die Jungs haben nicht mal gezuckt und sofort gesagt, natürlich, selbstverständlich. Also, ich finde toll, dass wir so ein tolles Team haben. Ich hätte liebend gern noch 20 weitere solche Menschen, aber ich wäre jetzt auch momentan, glaube ich, aktuell nicht in der Situation, wo ich 20 Mitarbeiter koordinieren könnte. Ich bin froh, dass wir so klein sind, dass ich mich auf die Sachen konzentrieren kann, die ich meine, am besten irgendwie in diese Katastrophe einbringen kann, und zwar, dass ich mit den Menschen rede. Und wie gesagt, das, weswegen wir eigentlich in dieses Gespräch eingestiegen sind, ist, ja, ich bin sprachlos, dass es Firmen gibt, die einfach nur noch abwimmeln oder ihre Telefone ausschalten. Ich kann es nicht verstehen. Ja, ich bin auch, ich bin die letzten 10 Tage teilweise 10 Stunden telefonierend rumgelaufen, habe teilweise parallel dazu am Computer noch irgendwelche Verwaltungsarbeiten bei uns für die Firma gemacht oder habe Angebote fertig gemacht und verschickt. Solche Sachen. Meine Bürotage gingen jetzt 10 Tage lang morgens um 6 anfangen, teilweise um 5, je nachdem, wie viel gerade noch anlag, bis abends um 6. Dann bin ich nach Hause und habe meistens noch mal bis abends um 10 Uhr mit Menschen telefoniert, die sich einfach nur gefreut haben, irgendeine Stimme zu hören, die ihnen ein bisschen Tipps geben kann. Und ja, danach saß ich 2 Stunden im stillen Wohnzimmer, habe die Wand angeguckt, bin schlafen gegangen und das Ganze wieder von vorne. Heute war der erste Tag, wo ich nicht gearbeitet habe. Wir haben momentan alles an Geräten draußen, was wir haben. Die Telefone werden momentan etwas ruhiger. Die Menschen sind gerade mit anderen beschäftigt und das hat inzwischen keiner mehr eine Hoffnung, am Sonntag jemanden zu erreichen. In den letzten Tagen wurde es immer, im Laufe des Nachmittags hat man es gemerkt, wie die Telefone anzogen. Also wie wieder mehr Anrufe reinkamen. Ja klar, die Leute haben morgens angefangen, irgendwie ihre Wohnung sauber zu kriegen, leer zu kriegen, sonst wie. Und irgendwann nach 6, 7, 8 Stunden ist dann körperlich die Erschöpfung da und dann geht's weiter, dann geht's telefonieren, ob es vielleicht irgendwo jemanden gibt, der was kann. Ja, eine katastrophale Situation. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen, viele Nachbarschaften jetzt noch zusammenhalten. Ich sehe auch hier in meiner eigenen Nachbarschaft doch, dass ich relativ viel bei den Menschen mal abladen kann. Ich muss auch irgendwo reden.
Ja. Bisher machen wir das auch deswegen jetzt hier.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Das ist irgendwo eine Bewältigung. Ja, ich wollte einfach mal nur so ein bisschen, ja, die Situation beschreiben. Einerseits, ja, um vielleicht auch den einen oder anderen, der das hier hört und vielleicht selbst in so einer ähnlichen Branche arbeitet, ja, anzustoßen, mit den Leuten zu reden, ein bisschen zuzuhören, die Geschichte aufzunehmen, Tipps zu geben und je nachdem, man spürt ja auch ein bisschen, was für Menschen hat man am Apparat und wenn man halt, was weiß ich, merkt, okay, man ist nicht, die Leute sind nicht ganz verzweifelt, weil in Anführungsstrichen nur der Keller abgesoffen ist und die Menschen halt auch festgestellt haben, was momentan jetzt ist, ist halt nur, ist ein Geldschaden, es ist traurig, Erinnerungsstücke sind weg, Wertgegenstände sind kaputt, aber es ist nur Geld, es ist Leben, wir leben alle und ja, ich glaube, ich habe zum Abschluss so einen ganz schönen Spruch, der manchmal ein bisschen böse ist, sag ja, den kann man nicht immer bringen, das muss man wirklich ein bisschen fühlen, aber wann hat man denn mal die Möglichkeit, seinen Keller mal richtig auszumisten?
Ja, aber das ist wie viel bei vielen Sachen, man hätte es doch lieber selber gemacht. Da hätte man sich
Ja.
wenigstens noch entscheiden können, was man behält, ne?
Selbstverständlich.
Aber wenn das, ja, es stimmt, also wenn das da, das ist tatsächlich die Einstellung, was heißt die Einstellung? Es ist einfach, es sind Menschen gestorben.
Es
Jetzt.
sind Menschen
Wir
gestorben
wissen
und
immer noch nicht genau, wie viele und es ist, was eine Nacht, weißt du? Eine beschissene Nacht.
ja, ein Tag Regen. Es ging bei uns um 12 Uhr los. Also Mittwochmittag 12 Uhr. Ich habe im Nachgang jetzt irgendwann die allererste Schadenmeldung gefunden, die bei uns tatsächlich eingegangen ist. Ich habe am Mittwochmorgen hat mir eine Dame geschrieben, da sollten wir jetzt in 3 Tagen eine Trocknung aufbauen. Also von heute an, in 3 Tagen, am 28.07. Die Dame hatte mir noch geschrieben, ach, ob sie irgendwie die Fliesen schon entfernen soll, damit das besser abtrocknen könnte oder nicht. Ich habe um 11.59 Uhr zurückgeschrieben, machen Sie sich keine Sorgen, unsere Mitarbeiter kümmern sich drum, wenn wir dann ankommen, dann machen die das. Die müssen erstmal gar nichts machen. Ja, die Dame war relativ zackig mit dem Telefon scheinbar, weil um 12.01 Uhr habe ich eine Nachricht zurückbekommen. Ich sage die Trocknung vorerst ab, bei mir kommt das Wasser aus der Wand. Zu dem Zeitpunkt war ich schon im Auto gesessen, um zu einer Apotheke zu fahren, wo das Wasser aus der Decke kam.
Oh, ja. Aus der Decke.
Aus der Decke. Ja, das war, aber im Prinzip, das war noch alles, also es sind alles ja immer diese kleinen normalen Schäden in Anführungsstrichen, die halt jetzt in der Summe groß auflaufen. Da war es eine Undichtigkeit am Dach. Ich bin aufs Dach gestiegen, habe gesehen, okay, hier sind an den Schweißbahnen, an diesen Teerbahnen ein paar Löcher dran. Ja, okay, Fotos gemacht, Hausverwaltung angeschrieben oder Hausverwaltung angerufen, gesagt, so, ja, hier müsst ihr einen Dachdecker schicken. Die sagten mir dann gleich, okay, sie hätten noch ein zweites Objekt, da kommt es auch gerade aus dem Dach, auch hingefahren. Gleiche Geschichte, dort waren es die Durchführung für die Klimaanlage. Alles noch, okay, es regnete stark den ganzen Tag über, macht sich keine Gedanken. Wir machten Feierabend pünktlich, wie wir es sonst auch machen, fuhren nach Hause und dann kam der erste Anruf. Herr Schmitz, bei meiner Versicherungsnehmerin ist der Keller voll, wen rufe ich an? Sie oder die Feuerwehr? Okay, und ja, der Rest, dann hat's angefangen. Dann ins Auto, in den Betrieb, Pumpen einpacken, Gummistiefel einpacken, ab in den Keller. Ja, und seitdem sind wir durchgehend im Noteinsatz eigentlich, in der Krisenbewältigung.
Das Üble daran ist, dass es ja nicht, also es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren eher schlimmer als besser.
Also in den, es wird ja natürlich, also von der Situation, ich bitte euch alle, die das zuhören hier, schaut, dass eure Gebäude- und Haftpflichtversicherung Elementarschäden beinhaltet. Und nicht Haftpflicht, Entschuldigung, Hausratversicherung. Und eine Hausratversicherung ist nicht dazu da, um den teuren Picasso an der Wand zu schützen. Das hat damit nichts zu tun. Eine Hausratversicherung sorgt dafür, dass ihr im Zweifelsfall, falls euer Haus, eure Wohnung nicht mehr bewohnbar ist, aufgrund von einem Katastrophe, Rohrbruch, wie auch immer, oder aufgrund der Sanierungsarbeiten, das kann ja auch sein, dass die Sanierungsarbeiten einfach erfordern, dass die Wohnung 3 Monate unbewohnbar ist, dann sorgt die Hausratversicherung dafür, dass für die Unterkunft gezahlt wird. Und momentan wird relativ en gros reguliert. Also ich war jetzt bei einigen Versicherungsnehmern, die haben sicherlich auch nicht die günstigsten Versicherungen gehabt, aber wenn wir von 190 bis 250 Euro am Tag sprechen, dafür kann ich mir doch eigentlich ein ganz nettes Hotelzimmerchen nehmen und doch noch essen gehen. Besser als auf der Straße oder in einem Notunterkunftscontainer zu sitzen.
Stell dir vor, es ist eine Pandemie und die Leute sitzen dicht gedrängt in großen Hallen.
Also ich finde es löblich, sehr löblich und bewundernswert, dass sich die ganzen THW-Mitarbeiter und Johanniter-Mitarbeiter und allem drum und dran mit Masken rumlaufen sehe. Sehr löblich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe seit letzten Mittwoch keine Maske mehr getragen. Wir haben gerade, also, wenn wir vor Ort kommen, dort trägt keiner eine Maske. Wir tragen keine Maske inzwischen mehr, weil wir haben gerade anderes zu tun, so übel es ist. Meine Mitarbeiter sind zum Glück inzwischen alle durchgeimpft. Wir testen uns inzwischen täglich. Natürlich im Wissen, dass wir jetzt keinen Mann haben dürfen, der irgendwie infiziert ist, auch wenn er geimpft ist und selbst nicht groß krank wird. Aber ja, wir sind täglich in zig Haushalten unterwegs, von einem zum nächsten. Wir wären ein Superspreader
Das
natürlich.
Problem ist ja nicht, dass einer nicht krank ist, sondern dass einer übertragen kann.
Genau, und das ist halt nun, von daher denke ich mal, dass wir mit täglichen Testen eigentlich das Beste machen. Aber momentan haben alle Leute vor Ort eigentlich ganz, ganz andere Sorgen, als dass man jetzt tatsächlich noch Masken trägt oder an Corona denkt. Das ist merkwürdig, alles vergessen.
Ja, es ist für mich auch abstrakt. Es ist einfach abstrakt, weißt du, es ist hier einfach nichts passiert, wo ich wohne. Wir sind an dem Freitag noch ins Kino gegangen und es hat sich einfach alles so, ich weiß auch nicht. Es findet für mich ja auch nur in den Medien statt. Es ist so ein bisschen, als wären Orkan hier lang gegangen und wir haben nur das Auge abbekommen.
Und das Schlimme ist, von dir aus, wo du wohnst, nimm eine Landkarte, zieh einen Kreis 10 Kilometer um dich rum und da hast du mindestens drei groß betroffene Straßenzüge oder Stadtteile. Für mich ist es auch so, in meinem Ort, wo ich wohne, ist nichts. Also ich war hier von meinem Ort, wo ich wohne, habe ich einen einzigen Anruf bekommen. Ja, da ist ein Keller vollgelaufen. Passiert, ärgerlich. Klar, aber ein Keller ist vollgelaufen, sonst nichts. In meiner direkten Nachbarschaft habe ich, glaube am Donnerstag ein, zwei Schläuche mit Pumpen auf die Straße liegen sehen, aber Kellerchen vollgelaufen. Passiert bei Starkregen halt nun mal, ist ja nichts Besonderes. Also nichts Besonderes, klar, es ist auch ein Drama, immer ärgerlich für die Leute und allem drum und dran, aber nichts Besonderes. Und dann sitze ich abends hier und denke mir, ja, und wenn ich jetzt hier im Prinzip meine Wände vom Haus wegnehmen würde und einfach nur 10 Kilometer, 15, 20 über den Rhein rüber gucke oder beziehungsweise Richtung Rhein gucke und halt darüber hinaus, dann sind wir mitten im Katastrophengebiet. Würth, Frechen, Overath hört man praktisch nichts von. Overath ist genauso betroffen. Untereschbach, große Teile, wo auch ein Bach angeschwollen ist und die Agger hat auch einiges mitgerissen. Ich war gestern, wie gesagt, bei diesem älteren Herrn, der seine Frau beerdigt hat. Er hat ein wunderschönes Haus. Um das Haus führt ein kleines Bächlein lang, wie ein Burggraben. Der Eingang zu seinem Haus ist ein Türchen. Dieses Bächlein ist 10 Zentimeter hoch, vielleicht 15 Zentimeter hoch. Und hat ein Bachbett von, da kann ein erwachsener Mann aufrecht drin stehen und wird nicht drüber hinausschauen. Da kam es mit so einer Macht runter, dass es bei ihm reingekommen ist, die Flutwelle scheinbar irgendwie, und Dutzende, garantiert 100 Kilo schwere antike Holzmöbel mitgerissen hat. Die hat er gesagt, irgendwann mal knapp einen Kilometer weiter den Bachlauf hinunter, da dann liegen sehen. Von der Brücke wurden Betonteile abgerissen. Das Geländer ist nicht mehr da. Das Geländer liegt, ja, 50 Meter weiter im Bach. Das kriegt ein Mensch alleine nicht hochgehoben. Also dieses Wucht ist unglaublich. Auch die Sachverständigen, mit denen ich unterwegs war, sagten, es ist halt eigentlich nicht vergleichen mit diesen Hochwasserkatastrophen, weil das Hochwasser stieg langsam und ging langsam wieder zurück. Hier haben wir ja teilweise den Punkt gehabt, wo man teilweise gar nicht mehr es wurde wahnsinnig viel weggerissen, viel weggespült und parallel dann war es dann auch so, dass es viel gar nicht abgepumpt werden konnte. Manche Keller konnten erstmal gar nicht abgepumpt werden, weil wenn außen das Wasser noch steht und so viel Wasserdruck ist, wenn man anfängt dann zu pumpen oder gegen zu pumpen, ja, dann kann es sein, dass die Statik einem flöten geht, weil einfach zu viel Druck auf den Wänden von außen lastet. Ich hab Böden erlebt, die haben sich einfach mal um 5 Zentimeter abgesackt, weil die Masse an Wasser, die da drauf stand, die Estrich-Dämmschicht einfach nur noch eine massive Styroporschicht, EPS-Schaum oder sowas, einfach nur noch platt gedrückt hat. Ja, und das, was momentan auch noch nicht, also man hört es immer wieder in den Medien, dass sich der Wiederaufbau wahnsinnig lang hinziehen wird. Ich war in Bad Münstereifel, dort, wie gesagt, mit dieser Versicherung unterwegs. Und sind in Häusern gewesen, wo ich persönlich dachte, oh mein Gott, das ist ein Totalschaden. Okay, mit den Sachverständigen durch, das ist tatsächlich alles zu retten. Aber den Leuten wird dann auch gesagt, also rechnen Sie nicht damit, dass wir hier mit der Wiederherstellung aktuell vor Ende 2022 fertig sind. Jetzt reden wir von 1,5 Jahren, bis das Haus wieder also komplett ist, mit allen Türen und sonst was. Und er sagte, und das nur, wenn alles gut läuft und alles ineinander greift und alle Materialien verfügbar sind. Und dazu im Prinzip, Klammer in Anführungsstrichen, das hat er dann natürlich nicht gesagt. Und das natürlich auch unter der Voraussetzung, dass sie wichtige Kunden sind, bei denen zumindest mal eine Sanierung aktuell schon in Aussicht ist, bei denen irgendwo relativ sicher ist, dass in den nächsten, sei es nun 4 Wochen, sei es nun 6 Wochen, angefangen werden kann. Was soll ich denn Leuten sagen, bei denen noch nicht mal eine Sanierung irgendwo in Aussicht ist? Ja, Und je nachdem auch vielleicht das Geld nicht. Ja, ich würde alle bitten, schaut, wo ihr spenden könnt, schaut, dass
Ja,
ihr
Spenden ist momentan das Beste, was man machen kann, ne? Also
Genau,
als Gemeinde.
keine Sachspenden. Die Leute können jetzt noch nichts mit Geld an, also mit Sachspenden, mit Möbeln anfangen. Gestern in diesem Objekt, wo sie schon den Boden rausgerissen hatten, war es dann so, dann standen 10 Mann um mich rum und lauschten mir, was ich denn ihnen an Tipps geben kann und sonst wie. Und die Nachbarn wurden noch dazu geholt, dass die auch noch hören, was es denn an Tipps geben könnte. Und dann stehen halt Kerle neben mir, Es waren Installateure, sonst wie die da schon angefangen haben anzupacken und alles rauszuschlagen und so. Und dann sagen die Kerle mir, ja, also sie wird das ja alles mitnehmen und sonst was und sie würden ja tun und machen. Sag ich, ja klar, ich auch, ich mache und tue. Sie sagen aber, sie würden nur bis zum gewissen Punkt machen und tun, weil ansonsten wird sie das zu sehr mitnehmen. Und sage ich, ja, und was macht ihr dann? Ja, dann spende ich Kohle. Sag ich, ja, okay, gut, ich nehme meinen Geldbeutel aus der Tasche, schmeiß den vor denen auf den Boden, sag, hier hast du 500 Euro. Was machst du damit? Bringt einen. Also aktuell, das Schlimme ist, im Prinzip, du kannst den Leuten jetzt sogar Geld hinwerfen. Du kannst denen volle Scheckbücher hinwerfen. Das bringt erstmal im ersten Moment mal gar nichts. Ich fürchte fast eher, dass wenn Soforthilfen fließen irgendwo, dass viele sich dann denken, oh, okay, dann schaue ich mal, warte ich mal, bis die Wände jetzt so halbwegs trocken sind und dann fangen wir wieder an zu tapezieren und legen den Boden rein und sonst was und denen fallen 2 Wochen später die Tapeten von den Wänden. Oder die kaufen Möbel und was weiß ich, stellen die Möbel wieder schön an die Wände, ihren schönen neuen Kleiderschrank und sonst was. Und ja, die Wände sind noch feucht. Vielleicht nicht vordergründig, aber nun, was eine Sanierung angeht, da reden wir halt von anderen Feuchtewerten als das, was ich so mit der Hand erfühlen kann. Vordergründig denke ich auch, es ist feucht, es ist trocken wieder. Aber was im Mauerwerk drin hängt, zieht auf Dauer raus. Und dann fangen den Leuten an, die Schrankwände zu schimmeln und. Ich sehe da noch viel, viel auf uns zukommen, noch auch an Spätschäden. Ich meine, dass jetzt Schimmelsanierung eh en groß noch werden, ist klar, weil die ganzen Schäden jetzt nicht bearbeitet werden können, die werden nachträglich natürlich noch Schimmelbeseitigung notwendig werden. Ich sage aber momentan, ob wir nun trocknen oder ob wir vorher noch Schimmel beseitigen und dann trocknen, macht nicht viel aus.
Und wir setzen dabei voraus, dass halt nichts passiert in den nächsten 2, 3 Jahren wieder. Nicht
Genau.
das nächste Ereignis stattfindet.
So, und ich kann im Prinzip, falls irgendwie noch Leute sind, die noch keine Tipps bekommen haben, das hier vielleicht hören, ich gebe euch kurz die wichtigsten drei, vier Sachen, die ihr vielleicht auch irgendwo weitertragen könnt oder euch auch zukünftig merken könnt. Punkt 1, möglichst viel Nässe aus dem Gebäude raustragen. Also das heißt, Tapeten, die nass geworden sind, die nassen Bereiche mit einem Cuttermesser einschneiden und raustragen. Rehgips, der nass geworden ist, ähnlich einschneiden und rausbringen. Möglichst viel lüften, lüften, lüften. Nachts die
Also
Fenster, nachts.
letztendlich das Zeug rausschmeißen, was schnell schimmelt, oder?
Das eh, genau. Dann dazu halt dann immer möglichst viel lüften. Tagsüber die Fenster auf, nachts die Fenster zu, dass man sich den Morgentau nicht reinholt. Wenn man Ventilatoren hat, die aufstellen, dass man zum Fenster rauspustet, sozusagen. Ein Fenster zum Ansaugen verwendet und ein Fenster zum Rauspusten. Ich sage immer ganz gern, versuchen Sie hinten zum Garten die Fenster aufzumachen und vorne zur Straße, dass so ein Durchzug schön da ist. Ansonsten ja, Feuchtigkeit, alles was schimmeln kann, Laminat, PVC aufnehmen, schauen, wie viel Nässe drunter hängt und im Zweifel halt auch schon raustragen. Und in langfristigen Schimmel kann man ein bisschen vorbeugen. Natürlich, wenn man gar nichts macht, dann breitet er sich immer weiter aus. So oftmals im Bereich der Fußleisten. Also wenn das komplett Wasser am Boden stand, sollte man auch normalerweise aktuell auch die Fußleisten wegnehmen. Einfach, dass der Boden, der Bodenaufbau ein bisschen über das Randfugen Feuchtigkeit abgeben kann. Und parallel dazu kann man sich noch um Schimmel ein bisschen vorzubeugen, wenn man irgendwo kleine Stellen sieht, ein bisschen Isopropanol, Reinigungsbenzin, Feuerzeugbenzin oder sonst was, irgendwas, das halt schön abtötet, auf den Küchenschwamm draufgeben, so den klassischen blau-gelben und mit der blauen Seite schön ein bisschen drüber schrubbern, um auch die Oberfläche ordentlich wieder sauber zu kriegen. Und ja, dann hat man zumindest mal den Schimmel erstmal wieder eingedämmt.
Aber dabei lüften, oder?
Aber dabei lüften natürlich.
Weil das Zeug selber geht einem auf den Kopf und der Schimmel spornt.
Ja, aber man sollte, also Schimmel, wer Asthma empfindlich ist, sonst wie, sollte natürlich bei Schimmel extrem aufpassen. Wer keine Empfindlichkeiten hat. Wir haben alle mal damals in Sommerferien unser Pausenbrot vergessen.
Oh
Und
ja, ein
und
paar Mal. Oh,
da, super.
du weißt nicht, wie viel Dosen ich vernichtet habe in meinem Leben.
Genau.
Ja.
Diese Erinnerungen haben sehr, sehr viele. Das ist auch immer so ein schöner kleiner Witz. Das ist, wie du auch, da haben schon viele gelacht, wenn ich das gesagt habe. So, wir haben alle schon mal unser Pausenbrot vergessen und dann haben wir die Dose aufgemacht und puh! Und da haben wir garantiert Millionen Schimmelsporen eingeatmet und ist nichts passiert. Schimmel ist was Natürliches, solange er nicht in quadratmeterweise großflächig irgendwie vorliegt und Sporen abgibt und die ganzen Stoffwechselprodukte abgibt. Ansonsten ist Schimmel in kleinen Flächen nicht wild, ist nichts Gefährliches. Also auch da muss man sich nicht unbedingt sofort die Panik machen. Empfindliche Personen werden das merken. Die werden merken, dass ihnen die Schleimhäute, dass ihnen die Nase läuft und sonst wie. Die sollten natürlich dann möglichst schauen, dass sie da den Schimmel weiträumig meiden. Aber für den 0815-Bürger ist das an sich vordergründig erstmal noch nicht so Schlimmes. Ja, das waren so im Prinzip Tipps, die ich immer mal so ganz schnell auf die Schnelle geben kann. Auch immer für jeden anderen Wasserschaden ganz gut. Es ist natürlich auch absurd ist es, wenn momentan ein normaler Wasserschaden eintrudelt. Mit den Leuten ist es dann immer sehr lustig, weil
Ja, Rohre brechen gerade einfach weiter, ne?
genau, unverschämterweise und meistens ist das dann ein Schädelchen, wo wir dann alle gemeinsam lachen und sagen, jo, wir haben sie jetzt auf dem Schirm, wir kommen auch irgendwann in den nächsten Wochen zu Ihnen, aber aktuell gibt es Wichtigeres, dann ist alles okay. Okay, wirklich jetzt zum allerletzten Abschluss kann ich noch eins erzählen. Ich habe den ersten Menschen, der mich verklagt, der eine Trocknung einklagen möchte.
Weil ihr nicht schnell genug seid, in seinen Augen.
Nee, nicht ganz. Es ist eher so, letzten Donnerstag sind wir natürlich auch, wie gesagt, wir konnten das ja selbst noch gar nicht abschätzen. Wir sind losgedüst, haben morgens in den ersten 2 Stunden am Telefon einfach mal ein paar Sachen angenommen und sind losgedüst und haben uns die Sachen angeschaut, damit wir später dann Angebote im Nachgang schreiben können und allem drum und dran. Da wurde ich von einer Hausverwaltung gebeten, mir doch bitte einen Schaden anzuschauen und vorläufig schon mal Trocknungsgeräte aufzustellen. Naja, ja, ich habe schon gesagt, wir stellen erstmal gar nichts mehr auf, sondern ich halte meine Geräte jetzt zusammen, weil wir hatten ja schon so ein Gefühl, dass das eine größere Lage wird, aber halt noch nicht von dem Ausmaßen. Ja, okay, ich habe der Hausverwaltung zugesagt, wir schauen uns den Schaden an. Alles mündlich natürlich, weil muss ja alles schnell gehen. Man ist ja bei solchen Sachen, wir verlangen für so eine Schadenaufnahme auch nichts. Also wir schauen den Schaden kostenlos an. Das ist eine Nettigkeit unsererseits, damit wir natürlich auch eine Grundlage haben, um ein Angebot zu schreiben. Kamen dort an und dann war das nun halt ein vollgelaufener, typischer Mehrfamilienkeller mit Waschmaschinen in Kellerabteilen und sonst wie. Schönes, schönes, modernes, neues Haus, aber es war ein Keller. Okay, wir haben diesen Schaden aufgenommen, sonst wie. Dann tauchte dort ein Mann auf und sagte, er wäre der Eigentümer. Und wir sollten für diese Hausverwaltung insgesamt 3 Objekte betrachten. Ja, bei allen drei war es dann etwa das Gleiche. Es war ein Fahrradkeller oder ein Abstellkeller halt. Das letzte Objekt, das ganz besonders wichtig war, weil sein Sohn dort wohnen würde, war ja der typische Kölner Gewölbekeller. Also mit Stein, also gemauerten Wänden und ja, Kellerabteilen. diese Holzverkleidung von den Kellerabteilen ist nass geworden. Und ja, die Leute hatten es noch nicht mehr für nötig befunden, die Sachen irgendwie vielleicht mal in die Hand zu nehmen oder rauszutragen, als wir ein paar Tage später dort vor Ort waren, also in dem dritten Objekt. Von daher kann das ja auch keine wahnsinnig große Priorität gehabt haben. Ja, Freitagmittag rief mich die Hausverwaltung an und fragte, wie es denn nun aussähe, ob sie denn irgendwie mit was rechnen könnten, wo ich dann gesagt habe, ja, sie haben Verständnis dafür, momentan tue ich irgendwie erstmal Sachen vorziehen, wo Menschen definitiv dringend in ihren Wohnraum zurück müssen, als dass wir Kellerabteile oder Fahrradkeller trocknen, sagt die Hausverwaltung, selbstverständlich, kein Problem. Sie müsste aber selbst natürlich auch ihren Kunden informieren. Das ist natürlich auch kein Problem. Die Hausverwaltung ist ja auch den Leuten wiederum Rechenschaft schuldig. Wie gesagt, ich habe mit der Hausverwaltung eine Geschäftsbeziehung. 3 Minuten später rief mich der Eigentümer an. Oder was heißt, ich habe eine Geschäftsbeziehung? Die Hausverwaltung hat mich gebeten, etwas anzuschauen. Mehr lag zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht vor. Ja, 3 Minuten später klingelt das Telefon, war das der Eigentümer. Was mir denn einfallen würde, ich hätte ihm was zugesagt. Sage ich, es tut mir schrecklich leid. Falls ich Ihnen etwas zugesagt haben sollte, was ich sicherlich nicht habe, aber ich habe mich später auch nochmal bei meinem Mitarbeiter vergewissert, der mit dabei war. Ich habe nichts zugesichert, wir haben nur gesagt, wir schauen, was wir tun können. Dieser Eigentümer von dieser Immobilie fing dann an, jetzt mich rundlaufen zu lassen. Also er hätte auch die Situation absehen können, wie groß der Umfang ist und allem drum und dran und wie groß diese Katastrophe ist. Sage ich, also es tut mir leid, wenn Sie das konnten. Wir konnten das nicht. Und jetzt tue ich momentan aussortieren, was mir persönlich wichtiger ist und bei wem nicht. Und verzeihen Sie, ein Fahrradkeller ist mir nicht wichtig. Also ist aktuell mir nicht wichtig. Das werden wir auch irgendwann bearbeiten, aber aktuell ist mir Wohnraum wichtiger. Das ist meine eigene Entscheidung und ja, daraufhin legte der Mann sofort auf. Und 10 Minuten später hatte ich ein Schreiben vom Anwalt vorliegen, der jetzt nun tatsächlich diese Leistung einklagen möchte, die ihm nirgendwo schriftlich zugesichert wurde oder geschweige denn, dass ich mit dem Herrn überhaupt jemals eine Geschäftsbeziehung oder sonst wie hatte. Ich sag ja mal, bei so einem Termin vor Ort kann jeder bei mir vor der Nase stehen und sagen, er ist der Eigentümer. Also ich denke mal, auch solche Sachen werden sich in den nächsten Wochen noch häufen. Es ging natürlich auch postwendend an unseren Anwalt. Ich habe eigentlich nur noch dann die Hausverwaltung darüber informiert, dass ich bitte keine Objekte mehr von diesem Herrn irgendwie betreuen möchte und mir natürlich leid tun würde für ihre Ärger jetzt mit ihrem Kunden. Ich denke mal, auch die Hausverwaltung wird sich wahrscheinlich bei mir nie wieder melden, aber ist halt nun so. Das ist der Vorteil, der kleinen Firma zu sein. Ich da kann entscheiden, was ich mache und für wen ich was mache. Und wer mir momentan mich auf den falschen Fuß erwischt oder mich auf Sachen festnageln will, anfängt mit mir rumzudiskutieren, ja, dann schau selbst, wo du bleibst. Ja, hatte ich sogar tatsächlich schon in der vorletzten Woche einmal, da waren wir dann auch die Schäden besichtigen. Und irgendeiner fängt am Telefon an, mich anzuflaumen. Ich hätte ihm zugesagt, wir wären bis Uhrzeit XY bei ihm vorm Objekt, sage ich sie. Ich habe ihnen gesagt, wir kommen im Laufe des Tages. Irgendwann. Es kann sein, dass es sogar der frühe Abend wird. Wir tun, was wir können. Ja, er wäre jetzt schon da und die Mieter wären informiert und allem drum und dran. Ich hätte jetzt zu kommen. Sage ich, nee, wissen Sie, ich bin jetzt gerade hier auch an der anderen Seite Kölns. Ich kann jetzt nicht kommen. Ich komme irgendwann. Soll ich heute Abend noch bei Ihnen ankommen oder nicht? Jo, okay, hat der Herr aufgelegt, war die Sache auch für mich ganz klar. Das sah eine Nachbarin, wo wir gerade waren, mit großen Augen. Ich sagte ihr, ja, wenn man momentan blöd kommt, hat Pech gehabt. Sagt sie, ja, das kann sie verstehen. Aber da ich jetzt einen Termin frei hätte, könnte ich vielleicht auch bei ihr kurz reinkommen. Ja, das eine Leid ist das andere Freud. Wie geht dieser Spruch? Ja, man tut halt, was man kann. Ja. Kleine Auskurz-Therapiestunde, war schön.
Das wäre gut. Ja, aber es ist auch, glaube ich, das ist einfach mal so eine Perspektive, die, glaube ich, nicht so oft hochkommt, in den Medien aufschlägt.
Ich schicke dir gleich noch einen Link. Ich wurde schon am letzten Samstag von einer spanischen Tageszeitung interviewt. Die haben auch irgendwie gesehen, was ich mal auf Twitter rausgepostet hatte. Und dann hatte ich relativ kurzfristig eine Anfrage von einer Dame, ob sie denn irgendwie kurz ein Interview mit mir führen dürfte. Ist jetzt auch online auf Spanisch. Und mein Name ist Markus Fritz. Das klang wahrscheinlich so schön deutsch. mit dem Großteil hat sie recht gehabt. Nur mit der ersten Silbe vom Nachnamen lag
sie falsch. Knapp vorbei ist auch nicht ganz drin.
Ja, aber es klingt schön deutsch. Ja, also von daher.
Markus, Künstlername ist jetzt Markus Fritz.
Genau.
Ja, also noch genau spenden. Ich werd was in den Shownotes verlinken, wobei es ist. Hat sich wahrscheinlich schon umgesprochen.
Ja, ich denke, genau. Ich glaube, die großen Organisationen sind ganz gut, so die klassischen. Ich sehe viel von den Johannitern, ich sehe sehr viel vom THW. Ich denke mal, da sind die Spenden ganz gut aufgehoben. DRK ist sicherlich auch. Es gibt sonst diese Bündnisse, Deutschland hilft. Genau, also aber auch so von dem, wie gesagt, bisher hatte, bei uns hatte das THW bisher immer ein bisschen den Ruf des Altherrenvereins, weil meistens da, wo wir ankommen, ist natürlich ist der größte Brand meistens oder halt die Dringlichkeit schon vorbei und wir sehen dann meistens eher die älteren Herren, die da halt noch irgendwie die Gerätschaften bedienen, bis dann irgendwann mal das dann auch fertig ist. Aber größten Respekt davor, vor dem, was ich jetzt die Jungs habe machen sehen. Und das ist längst kein Altherrenverein, da sind viele, viele junge Männer dabei. Ja, Johanniter, toll, was ihr macht. DRK, super, grandios. Ohne jetzt das große politische Fass aufreißen zu wollen, verzichtet auf die Spenden an die Spendenkonten der Landesregierung NRW oder Bundesregierung oder sonst was. Die haben eigene Fördertöpfe, aus denen Katastrophenschutz und sonst wie bezahlt wird. Ich denke mal, und diese Gelder müssen auch sehr bürokratisch verwaltet werden. Ich denke mal, bei sowas wie in Johannitern oder sonst wo ist das Ganze irgendwo besser aktuell aufgehoben. Die lassen den Menschen gerade eher konkrete Hilfe angedeihen. Ansonsten schaut, was er irgendwie vielleicht auch in einem Bekanntenkreis direkt machen könnt. Ich denke mal, viele Leute werden sicherlich, falls jemand kennt aus den Katastrophengebieten, jeder kennt welche, die nicht versichert sind. Manchmal ist auch der direkte Weg vielleicht ganz der, ja, man schaltet die Mittler aus und kann auch vielleicht direkt in seinem eigenen Umfeld oder im weiteren bekannten Verwandtschaftsumfeld eigentlich konkret was Gutes tun. Und
na klar, also wenn du über die Vereine spendest, hast du immer, egal wie effizient die arbeiten, hast du immer Reibungsverlust, einfach weil die Unkosten haben.
Genau, also auch ich wurde gestern dann gefragt, was ich denn jetzt für die Beratung wollte. Wie bitte? Was? Was ich momentan reiße, das kann man nicht mehr bezahlen, das kann man nicht mehr beziffern oder sonst wie. Ich will das auch niemals im Nachgang abrechnen. Auch die ganzen Nächte, die ich in den letzten Wochen noch unterwegs war, das ist Freundschaftsdienst. Das ist, was will man da noch abrechnen? Was soll ich dafür berechnen, dass ich irgendwo einen Mitarbeiter nach Düsseldorf geschickt habe, um noch Pumpen einzukaufen, der die dann ins Büro gebracht hat und ich dann abends um 9:30 noch nach Leverkusen gefahren bin, um irgendwie ein paar befreundete Hausverwaltungen oder so zu bestücken? Was will ich dafür berechnen? Gott. Ich hab mit den Leuten gesagt, so, wenn das alles mal vorbei ist, setzen wir uns hin und dann google ich die Mietpreise, die so im Schnitt für so ein Ding gezahlt werden. Und dann schauen wir die Tage an und damit hat sich die Geschichte. Weil, es geht ja nicht. Wie gesagt, wir haben volle Auftragsbücher. Ich weiß, wem ich jetzt geholfen habe. Der wird mir in den nächsten Jahren genügend Aufträge rübergeben. Das ist ganz uneigennützig, bin ich bei der Geschichte natürlich auch nicht. Es kommt mir selbstverständlich auch auf meinen Betrieb drauf an. Ich denke mir mal, ich habe mir auch bei allem, was ich jetzt selbst gegeben habe, ich habe den Leuten helfen können. Und ich habe auch natürlich unseren Namen ein bisschen verbreitet. Also ich denke einfach mal, ich werde schon bei einigen Leuten im Gedächtnis geblieben sein. Klar, das kommt irgendwo hintenrum zurück. Ich wünschte, diese Einstellung hatten auch die anderen Betriebe, die ich so mitbekomme, beziehungsweise viele haben das, nur halt leider nicht von denen, an denen ich bisher immer gehört habe. Aber ich weiß auch von meinem Installateur momentan, dass der Trocknungsgeräte rausgibt, wenn da ältere Leutchen sind, die keine Kohle haben. Ja, kommt, macht dann Kaffee und wenn wir es abholen, der Mitarbeiter, der kriegt auch nochmal einen Kaffee und dann ist die Sache gut. Irgendwo, ja. Was will man sonst sagen? Wir haben, also jeder, der dann sowas abweist, hat für mich ein Herz aus Stein und hat auch eigentlich in so einer Branche nichts verloren, weil man muss ein bisschen mit den Menschen mitfühlen. Ich sage ja, ich verdiene meine Kohle mit solchen Schadensfällen, mit solchen an sich traurigen Ereignissen. Umso trauriger das Ereignis, umso mehr klingelt bei mir hintenrum natürlich irgendwo ein bisschen die Kasse. Ich bin aber stolz darauf, dass bei uns keiner auf die Idee kommt, Preise zu erhöhen oder sonst was. Wir arbeiten mit dem, wie wir sonst auch immer arbeiten. Wir werden toll Arbeit haben, aber es gibt einen gewissen Zulieferer in unserer Branche, der stellt tolle Geräte her. Bei dem werde ich in Zukunft nie wieder was kaufen. Nachdem ich mitbekommen habe, dass die Herrschaften 25% Aufschlag gemacht haben, ab sofort 100% Vorkasse und keinerlei Skonto, weiß ich, bei welcher Firma ich in Zukunft nie wieder was kaufen werde, auch keine Schulung oder sonst was mehr machen werde. Und das ist eine sehr, sehr große Firma, die an sich sehr, sehr gutes Programm hat, sehr, sehr gute Schulungen, aber nein, da sieht sich's dann natürlich jetzt aus.
Jo.
Ja. Ich denke mal, das ist genügend für die meisten. Respekt, wer sich das bis zum Ende angehört hat. Ich glaube, das Ganze ist relativ planlos und ich springe von Thema X zu Thema Y.
Ja, aber so war es auch Thema gedacht. A. Ich werde das jetzt auch sehr raff schneiden, ohne röttkastisches Füllegefanzel und.
Ja, ich glaube nicht, dass genau. Du da groß was dazu noch einfügen könntest.
Eben, was soll ich da? Das ist ja auch.
Ich könnte dir nur noch eine Dia-Show dazu liefern, aber nee, das lassen wir lieber. Das
Jo, genau. Dann wünsche ich dir noch jetzt die offizielle Verabschiedung. Ich wünsche dir noch einen, dass du dich erholst heute ein bisschen. Mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Ja, genau. Morgen früh geht's weiter. Mal schauen, wie sich jetzt die Lage ein bisschen beruhigt. Der Betrieb läuft wieder ein bisschen in geordneteren Bahnen und dann schauen wir mal, wie wir die nächsten Wochen bis Monate irgendwie rumkriegen. Zu tun werden wir genug haben. Menschen können wir massig helfen und irgendwo, das ist ja doch eine ganz nette Bestätigung, die man irgendwo für sein Gewissen hat. Ja, also dann danke, Ture, war schön.
Ich danke dir, grüß deine Frau, deinen Hund und deine Katze.
Ja, also ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich hau mich jetzt vor den Fernseher. Ich glaube, wir schauen irgendwie Sommerhaus der Stars oder Promi-Insel, irgendwie sowas.
Und das klingt nach einem furchtbaren Plan.
Ja, so schön hirnlose Unterhaltung, weißt du, einfach, die wollen nichts von mir, das ist.
Ich werte nicht, indem ich sage, dass ich werte. Moment. Hier, ja, passiv-aggressive Scheiß hier. Ja gut, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei.
Ja, danke schön. Also, jo. Wir hören uns. Bis dann.
Ciao. Bis dann. Ciao.
Röttcast. 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 Cast.